Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja, heute starten wir wieder mal durch. Wir können auch mal einen Podcast machen, wo wir einfach mal, ja, dieses genauso getan hätten wie auf dem Cover. Nämlich einfach mal nur schweigen. Und heute geht es ums Schweigen und da hatten Alex und ich schon so ein bisschen den Witz gemacht, naja, da können wir ja einfach mal eine Stunde gar nichts erzählen und haben damit schnell einen Podcast gefüllt. Das wäre schön, aber wir wollen euch ja auch ein bisschen was darüber erzählen, wie man am besten ins Schweigen kommt, was das Schweigen bewirkt und was es vor allem mit einem auf dem spirituellen Weg macht. Und selbstverständlich haben wir in diesem Podcast den Wegweiser Praxistipp und ja, wir schauen da mal ganz hinter die Fassade von Schweigemönchen und fast wäre Alexander Palke auch ein Schweigemönch geworden, denn er war mal in einem Schweigekloster. Und ich begrüße dich erstmal in Stuttgart, mein lieber Alex. Hi.
Ja, hi, ich grüße dich nach Berlin. Und ja, du hast vollkommen recht. Ich hatte mir ernsthaft mal überlegt, eine Laufbahn als Schweigender einzuschlagen. Und
wäre traurig ja, gewesen.
Und bin aber doch dann ein fast das Gegenteil geworden. Jetzt muss ich ganz viel reden. Ja, so ist es manchmal im Leben. Aber kann man nichts machen. Ist,
naja, also was ich jetzt kann ja noch werden, ich meine, wenn du Privatier bist, dann kannst du ja auch schweigen.
Genau, als Privatier dann vielleicht dann nochmal wechsle ich dann doch nochmal die Branche. Ich kann dann mal oder irgendwann mal Umschulung beim Arbeitsamt.
Dann arbeitest du ja, nur mit Energie.
Richtig, aber es ist wirklich so, es gab ja mal, und das ist ja einfach legendär, wir haben es hier in diesem Podcast auch schon mal erzählt, du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, es gab wirklich mal einen Zen-Mönch, der einen Vortrag halten sollte und extra aus Japan angereist ist und diese Geschichte ist überliefert, aber ich glaube, sie hat einen hohen Wahrheitsgehalt und er hat sich einfach nur vor die Gruppe gesetzt, hat er sollte über Zen-Buddhismus einen Vortrag halten und hat halt einfach geschwiegen.
Und ja, genial.
Und damit war eigentlich alles gesagt, oder auch nicht, ja. Und ich kann euch schon mal jetzt vorbereiten auf den Wegweiser-Praxistipp. Der wird auf jeden Fall schon mal 5 Minuten Stille enthalten. Aber gut, wir lassen uns jetzt mal hier auf dieses Thema ernsthaft ein. Insofern auch das Schweigen, gerade in der Spiritualität, weil das Schweigen auch ein Thema ist, jetzt nicht nur im Sinne von, dass man gar nicht mehr spricht, sondern dass es einfach auch Situationen im Leben gibt, wo man einfach mal schweigt oder einfach mal nichts sagt, auch mal dieses etwas nicht kommentieren. Das ist ja durchaus auch eine Herausforderung oder auch, wenn man sich zum Beispiel berufen fühlt, anderen zu helfen oder sich berufen fühlt, anderen doch zu sagen, was richtig ist und was sie doch machen sollen, dass es da auch um die Weisheit geht, zu schweigen, wenn es angebracht ist, dass man sozusagen nicht immer was dazu sagen muss. Und wir auch oft darauf programmiert sind, immer irgendetwas dazu zu sagen, das Kommentieren. Nicht nur in den sozialen Medien, auch da ist es natürlich ein großes Thema, aber generell eben auch im Alltag und wie oft es eigentlich angebracht ist, nichts zu sagen und dass manchmal ein Schweigen auch mehr sagt als ein Wort. Jetzt könnt ihr euch vielleicht auch mal reinversetzen, ich meine, es wird jedem von euch so gehen, wenn ihr eine Partnerin habt oder einen Partner, und ihr erzählt ihr oder ihm etwas und derjenige schweigt, das kann einen auf die Palme bringen. Es kann aber auch etwas bewirken. Und ich habe das durchaus schon erlebt, auch dass wenn Menschen mal einfach nichts gesagt haben, dass mich das manchmal nachdenklich gemacht hat oder etwas in mir ausgelöst hat. Oder ich auch selber das Bedürfnis hatte, da einfach mal nichts dazu zu sagen. Und weise Menschen zum Beispiel, die machen das auch. Die schweigen wirklich eher mal, als dass sie was sagen. Und ja, darüber geht es heute auch so ein bisschen, weil wir uns ja auch immer wieder gerade in unserer kommunikativen Gesellschaft, das ist ja auch so ein bisschen ein Zwang, ne, manchmal für viele Menschen zu sagen, ich muss da doch jetzt irgendwas dazu sagen. Muss man gar nicht. Also gerade in der Spiritualität ist es oft besser, wirklich nur dann was zu sagen, wenn man auch gefragt wird, zum Beispiel wenn man um Rat gefragt wird. Ne? Das ist auch bei uns ein Thema in der Lebensberatung. Zu uns kommen Menschen mit Fragen und da antworten wir natürlich drauf. Aber es gibt eben auch die Situation im privateren Umfeld, dass jemand einfach etwas erzählt, weil er es vielleicht loshaben möchte, aber dass man sich auch mal die Frage stellt, möchte der jetzt wirklich meinen Kommentar oder möchte er einfach nur, dass ich zuhöre oder bedarf es jetzt da irgendwas zu sagen? Manchmal reicht das auch einfach nur zu schweigen. Ich habe das selber auch mal gemerkt, dass mir es mal, das ist schon sehr, sehr lange her, einfach mal gut getan hat, etwas zu erzählen. Und ich auch gemerkt habe, es hat mir gar nicht gefehlt, dass mein Gegenüber, der hatte damals geschwiegen, mir hat gar nicht gefehlt, dass er was dazu gesagt hat. Ich wollte es einfach nur loswerden. Und auch zu mir kamen schon Menschen, die gesagt haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich musste das einfach mal jemandem erzählen. Einfach sich mal von der Seele reden. Und ich habe gar nichts gesagt. Ja, aber trotzdem hat sich die Person bei mir bedankt, dass sie mir was erzählen durfte. Also das sind alles so Themen. Und da schauen wir heute mal hin. Aber es geht natürlich auch im Laufe des Podcasts noch um dieses Schweigen, was man auch in den Klöstern macht, das eben auch die Zen-Mönche machen. Oder auch, es ist ja einfach im Grunde genommen etwas nicht machen. Man unterlässt etwas, wenn man sozusagen schweigt. Ja, wenn du das Wort Schweigen hörst, dann kannst du jetzt mal in dich gehen und prüfen, was taucht denn bei dem Wort Schweigen als erstes in dir auf? Es ist ein Gefühl von Ruhe. Oder ist es ein leises Unbehagen vielleicht sogar? Eine Leere, die du am liebsten schnell wieder füllen würdest? Denn es ist auch etwas, was uns sehr Angst machen kann, ne? So diese Stille oder diese Leere. Manuel hat es vorher schon angedeutet, ne? Ich habe wirklich mal in so einem Schweigekloster mitgemacht. Und es ist ganz interessant, da kommen an mir auch viele Sachen hoch, ja? Das ist ja einfach so. Wenn man schweigt, die man vielleicht so im Alltag irgendwie so ein bisschen, ich sage es mal, durch das viele Reden gar nicht so an sich ranlässt aus seinem Inneren. Schweigen ist eines dieser Worte, die auf den ersten Blick einfach erscheinen, ja, und die, je länger man sich mit ihnen beschäftigt, immer vielschichtiger werden. Das ist ja auch, wenn du dieses Wort Schweigen hier auf der Podcast-Folge auf dem Cover liest und vielleicht auch erstmal nochmal in dich gehst, was hat es denn als erstes in dir ausgelöst? Ja, es ist ein unglaublich vielschichtiges und tiefgründiges Wort, wenn man es mal auf sich wirken lässt. Auf dem spirituellen Weg ist Schweigen selten nur die Abwesenheit von Sprache. Es ist ein Raum, in dem etwas anderes hörbar werden kann. Ich habe mal einen Song gehört, weiß nicht mehr von wem der war, als Jugendlicher, der hieß "Wenn die Stille redet". Das fand ich sehr bezeichnend. Ja, die Stille kann sprechen. Sie sagt etwas. Stille spricht, wenn ihr euch mal ihr aussetzt. Es wird etwas hörbar in der Stille. Dein Atem, dein Herzschlag, deine innere Stimme, die im lauten Alltag sonst kaum zu Wort kommen. Schweigen als Tor zur Innenwelt. Ja, viele spirituelle Traditionen sehen im Schweigen keinen Mangel, sondern eine Fülle. Wo wir aufhören, ständig zu kommentieren, zu bewerten und zu erklären, öffnet sich ein Zugang zu dem, was jenseits der Worte liegt. Du kennst es vielleicht von Momenten, in denen dir plötzlich klar wurde, genau jetzt in dieser Stille verstehe ich etwas, wofür ich vorher keine Worte hatte. Auf deinem spirituellen Weg kann Schweigen unterschiedliche Funktionen erfüllen. Es schafft Distanz zu automatischen Reaktionen und Gedankenspiralen. Es macht Raum für Wahrnehmung, die sonst von Sprache überdeckt wird. Es kann aber auch ein Akt der Ehrfurcht sein, vor einem Moment, einem Menschen, einem Erlebnis. Es lädt dich ein, dich selbst wirklich zu begegnen oder dir selbst wirklich zu begegnen, ohne die gewohnte Ablenkung durch Worte. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ich bin auch ein Mensch, der gerne so ein bisschen, ja, Berieselung, sage ich mal, hat durch Radio oder, ja, meistens Radio oder auch durch das, dass irgendetwas spricht im Hintergrund oder auch durch Podcasts, ja, so wie unsere. Aber manchmal genieße ich es natürlich auch, wenn einfach mal Ruhe ist, einfach mal Stille ist. Und vielleicht zeigt sich auch genau darin die eigentliche Kraft des Schweigens. Also nicht im Verzicht, dass man jetzt nicht sagt, oh Gott, jetzt muss ich schweigen, das ist ja langweilig, sondern dass es ein Gewinn ist. Du verzichtest nicht auf etwas, sondern du gewinnst einen Raum, den du sonst ganz selten betrittst. Natürlich ist Schweigen nicht immer angenehm. Gerade am Anfang kann es unruhig machen. Gerade wenn wir Menschen begegnen und mit denen nicht ins Gespräch kommen, kann es eher unangenehm sein. Es gibt ja Menschen, die ringen nach Themen und wissen gar nicht, worüber sie dann sprechen sollen, was auch völlig legitim ist, gerade wenn man jemanden nicht kennt. Aber das wirkt dann auch manchmal bedrohlich oder unangenehm. Wenn man jetzt aber in ein Schweigekloster geht, da ist es von vornherein so, dass es dann heißt, ja, auch jetzt beim Essen wird geschwiegen. So, und ich empfand das nicht als unangenehm, weil es ja die Regel war und alle ja geschwiegen haben. Man hat sich halt mit Handzeichen irgendwie verständigt, ne, dass man jetzt gerne das Brötchen da möchte oder wie auch immer oder kannst du mir mal das und das reichen. Ja, geht. Also es gibt ja auch die nonverbale Sprache sozusagen, die man dann anwenden kann, die man ja auch anwendet, wenn man zum Beispiel einem Menschen begegnet, der eine andere Sprache spricht oder wenn keine gemeinsame Sprache vorhanden ist. Aber es ist ganz klar, warum ist uns das Schweigen überhaupt unangenehm? Ja, oft ist es eben genau ein Zeichen dafür, wie sehr wir uns an die ständige Geräuschkulisse unseres Lebens auch gewöhnt haben. Und mit der Zeit kann aus dieser Unruhe aber eine tiefe Vertrautheit werden. Und zum Beispiel ist es oft auch zwischen Ehepartnern, die sehr, sehr lange verheiratet sind. Ich habe das auch beobachtet. Die sitzen manchmal wirklich am Tisch und schweigen und reden nicht miteinander. Und man denkt dann, vielleicht haben die irgendwie Streit oder sind. Aber es ist gar nicht so. Die genießen auch das Schweigen. Das hat mir auch mein älteres Ehepaar gesagt. Wir genießen das total, wenn wir zusammensitzen beim Frühstück oder auf der Bank und wir reden gar nicht miteinander, aber wir genießen es trotzdem, zusammen da zu sein. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass die sich irgendwann einfach mal auch alles erzählt haben, ja, aber das gar nicht negativ ist, dass die jetzt nicht miteinander reden, sondern dass die, für die ist das einfach, wir haben uns und wir spüren uns und es ist schön, dass wir zusammen sind, ohne etwas zu sagen. Vielleicht für jüngere Menschen ein bisschen schwerer vorstellbar. Ne? Da hat man eher noch so das Bedürfnis, ja, einfach zu quatschen oder sich zu unterhalten. Also das Schweigen wird dann, wenn es auf einer erlösten Ebene stattfindet, nicht mehr als Leere erlebt, sondern als ein Ort, an dem du ganz bei dir sein darfst, wenn du alleine bist. Ich habe das zum Beispiel auch schon genossen. Ich bin früher auch das eine oder andere Mal alleine in den Urlaub gefahren. Und man sieht das immer wieder. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr irgendwo seid. Es gibt immer wieder Menschen, die sitzen alleine am Frühstückstisch oder so. Die fallen manchmal gar nicht so auf. Und ich habe mich dann nicht einsam gefühlt oder schlecht gefühlt, sondern habe das auch total genossen, einfach mit mir selbst zu sein. Den Mut zu haben, mal auch mit sich selbst zu sein, Das kann unglaubliche Türen öffnen und man nimmt auch die Dinge anders wahr und anders auf, weil man nicht abgelenkt ist durch sein Gegenüber quasi. Ist auch interessant. Am Ende ist Schweigen also auf dem spirituellen Weg vielleicht weniger eine Technik als eine Haltung. Die Bereitschaft, auch ohne Worte präsent zu sein oder gerade ohne Worte präsent zu sein, weil Worte uns ja auch aus der Gegenwart herausholen. Weil wir ja meistens sprechen über Dinge, die schon vergangen sind oder die noch kommen. Und wenn wir ohne Worte sind, sind wir wirklich präsent im Hier und Jetzt. Wir sind bei uns selbst. Du bist in dem Moment und bist damit in einem Zustand, der größer ist als du. Und trotzdem stelle ich jetzt die Frage an dich, mein lieber Manuel. Warum fällt es uns oder vielen von uns oft so schwer, einfach mal nichts zu sagen?
Also eben von dem Ehepaar zähltest, übrigens, da musste ich an das Lied von Cliff Richard denken, Why We Don't Talk Anymore, vielleicht kennst du das.
Ja.
Lied aus den 80er Jahren und ja. Da habe ich gedacht, so naja, es kann zwei Gründe haben, warum die nicht miteinander reden. Entweder sind die vollkommen zufrieden oder die Beziehung ist eigentlich zu Ende. Ne?
Das kann ja, es ist meistens eine von beidem. Es ist wirklich viel gibt es nicht dazwischen. Entweder mega, aber
man sieht
mega
es am Gesichtsausdruck. Weise.
Ja, das stimmt.
Aber um auf deine Frage zu kommen, warum es denn vielen schwerfällt, einfach mal nichts zu sagen, ja, das ist einfach, da hat man innerlich ja doch immer einen Drang, irgendetwas zu sagen. Und dann ist es auch egal, was. Und damit arbeiten übrigens auch Polizeipsychologen, genau mit dieser Technik, sogar sehr erfolgreich, wenn man jemanden da im Verhörraum sitzen hat und sich einfach dahinsetzt, dem vielleicht ein paar Fragen stellt, wie er heißt, wo er kommt und dann gar nichts mehr sagt, dann ist es tatsächlich so, dass man als der Verdächtige, der da sitzt, doch irgendwie den Drang hat, anzufangen, etwas zu erzählen. Und das ist sehr interessant. Das haben wir Menschen tatsächlich. Wir haben immer den Drang, uns mitzuteilen. Und das kommt wegen der Angst vor der Lücke. Ja, woher kommt das? Also ein wesentlicher Grund liegt darin, dass wir gelernt haben, Pausen als Leere zu interpretieren. Und Leere macht vielen Menschen Angst. Eine Gesprächspause kann sich anfühlen wie eine Lücke, die gefüllt werden muss, sonst könnte sie als Ablehnung, Desinteresse oder Unsicherheit gedeutet werden. Denn diese Angst, die ist tief in unserer sozialen Prägung verankert. Wer schweigt, so das unbewusste Muster, hat ja vielleicht nichts zu bieten. Und dazu kommt noch eine zweite Ebene, denn wenn wir schweigen, sind wir mit uns selbst allein, auch mitten unter Menschen. Und genau das kann unbequem sein, wenn wir es nicht gewohnt sind, bei uns selbst zu verweilen. Und es gibt einige typische Gründe, warum uns Schweigen schwerfällt. Zum einen ist es, und das muss man auch sagen, gerade in unserer Gesellschaft so, die Angst, als unhöflich oder desinteressiert wahrgenommen zu werden. Der Wunsch, Kontrolle über die Situation zu behalten, indem wir das Gespräch steuern, die Sorge, in der Stille mit unangenehmen Gedanken oder Gefühlen konfrontiert zu werden oder die tief verankerte Gewohnheit, Aufmerksamkeit durch Worte zu erzeugen. Und das kennt wahrscheinlich jeder wahrscheinlich kennt es wirklich jeder, dass man manchmal den Eindruck hat, man hätte einfach nichts zu bieten, wenn man nichts zu erzählen hat. Und ja, ich glaube, das ist einfach unsere Sozialisierung, so sind wir erzogen worden. Dabei, das haben auch Rhetoriktrainer festgestellt, ist es viel, viel stärker, wenn man zum Beispiel etwas gefragt wird, und das ist ein guter Kniff aus der Rhetorik und man möchte als Meinungsführer oder als jemand wahrgenommen werden, der wirklich etwas Wichtiges zu sagen hat, dann ist es ganz gut, einfach mal innerlich 21, 22, 23 zu zählen, bevor man eine Antwort gibt. Das ist sicherlich in einer hitzigen Debatte, wo mehrere Gesprächsteilnehmer dabei sind, schwierig, weil man dann nie zu Wort kommt. Aber wenn man eine Frage gestellt bekommt, dass man dann ganz ruhig und entspannt diese 3 Sekunden runterzählt und dann antwortet, dann nehmen die Leute das auch wahr. Und warum nehmen sie es wahr? Ja, weil es gibt eine Stille. Eine Stille lässt jeden aufmerksam werden, der da vielleicht am Tisch sitzt. Und dann, ja, ihr merkt das jetzt gerade, das mache ich aber jetzt nicht bewusst, um Gottes Willen, ich bin gerade in meinen Gedanken. Und damit beginnt dann wirklich ein Beitrag, der von jedem auch als wichtig wahrgenommen wird. Und jetzt wird man natürlich selber sich denken, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt nichts Wichtiges zu sagen habe? Das fällt ja dann noch mehr ins Gewicht. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja unauffällig unterm Radar bleiben. Und genau das ist nämlich diese Fehlannahme, die wir immer haben. Es ist am Ende nicht so, es ist natürlich schon wichtig, was wir zu sagen haben, aber die Hülle, die nonverbale Kommunikation drumherum, die ist oft viel, viel wichtiger als das, was am Ende aus unserem Mund herauskommt, dass die Geste, die wir damit auslösen oder dieses Gefühl, dass wir etwas Wichtiges zu sagen haben, weil wir es uns leisten können, diese Ruhe vorher auszuhalten. Und ja, weil es schwierig ist, auszuhalten, bedeutet es den Menschen viel, wenn jemand sich diese Ruhe einfach erlaubt. Und das ist genau das, was wichtig ist. Der andere Punkt ist, wenn man das geübt hat, mit Ruhe gut umzugehen, hat man natürlich einen großen Vorteil, weil dann ist man nicht mehr, während man diese Ruhe ausübt, in irgendeiner inneren Angst verhaftet, sondern man ist in der Lage, die Gedanken noch besser zu fassen. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, gutes Beispiel ist Helmut Schmidt, der Ex-Bundeskanzler aus den 70er Jahren bis Anfang der 80er, der hat das wirklich mit Bravour gekonnt. Hat es auch manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben. Wenn er in einer Talkshow bei Maischberger war und bekam irgendeine Frage gestellt, gut, dann hat er auch nochmal gerne an seiner Zigarette gezogen, aber der hat diese Ruhe ausgestrahlt und wusste man, dieser Mann ist jemand, der eine wichtige Botschaft hat. So wurde es immer wahrgenommen und das fehlt heutigen Politikern in ihrer Rhetorik schon ein bisschen, das muss man offen sagen. Wenn man sich im Bundestag die Politiker ansieht, dann hat man den Eindruck, ja, manches ist vielleicht auswendig gelernt, da vielleicht 1-2 Sekunden Pause reinzubringen, aber diese innere Ruhe auch wirklich zu haben, also man sieht schon, ob jemand nervös ist oder ruhig ist. Und deswegen ist auch hier Schweigen vor einer wichtigen Botschaft sehr wichtig. So, und da komme ich nochmal zurück auf diesen Punkt, dass wir ja gelernt haben, unseren Wert über Sprache zu definieren und über das, was wir sagen, erklären und beitragen. Aber schweigen zu können bedeutet halt auch, diesen inneren Mechanismus einfach mal in Frage zu stellen. Und da fragt man sich natürlich, bin ich denn auch noch wertvoll, wenn ich nichts sage? Und ich bin ehrlich, ich gehöre zu den Menschen, die damit auch Probleme haben. Und wenn ich mal schwer erkältet bin und mich nicht richtig ausdrücken kann, weil ich einfach kaum eine Stimme habe und dann einfach nur sparsam irgendwas erzähle, dann habe ich selber schon ein großes Problem damit. Gut, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich mit meiner Arbeit, mit dem Sprechen Geld verdiene. Das ist ja auch nochmal eine andere Konditionierung in meinem Kopf. So, aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt. Und das habe ich eben schon gesagt. Wenn du beginnst, kleine Pausen bewusst auszuhalten, wirst du ganz sicher überrascht sein, wie viel sich dadurch verändert. Denn die Gespräche werden tiefer, weil sie nicht mehr aus reinem Reflex gefüllt werden. Und du selber lernst auch, dass Stille zwischen zwei Menschen oft mehr verbindet als ein hastig gefülltes Vakuum mit Worten. Und das kannst du manchmal auch bei Gesprächen mit Menschen sehr gut erkennen. Menschen, die das Gefühl haben, sie sind hier der Chef im Haus, die sind dann auch viel, viel entspannter. Und so ein Machtverhältnis stellt sich bei jedem Gespräch zwischen zwei Menschen ein. Das ist immer so, auch wenn wir nur ganz lapidar irgendetwas erzählen. Und wir merken aus der Entfernung, wenn wir zwei Leute sprechen sehen, wer ist der Entspanntere, wer ist der Meinungsführer. Und man merkt es bei sich selber auch, wenn man auf einmal jemanden gegenübersteht, der einen anblickt und man wird nervös. Das merkt auch die Gegenseite. Und wenn man da einfach geübt hat, gut gegenzuagieren durch Pausen, durch Ruhe, dann wird man ganz klar den Unterschied bei sich selber merken. Und da ist die große Frage, nämlich, welchen Unterschied gibt es denn zwischen erzwungenem und freiwilligem Schweigen? Denn nicht jedes Schweigen ist gleich, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Schweigen, welches wir bewusst wählen, und dem Schweigen, das uns auferlegt wird, sei es durch äußere Umstände, durch andere Menschen oder auch durch innere Blockaden. Und wenn Schweigen zur Last wird, dann kann das erzwungene Schweigen tatsächlich dazu führen, dass es dort Angst gibt, auch Machtgefälle oder auch, dass man die Erfahrung hat, dass die eigene Stimme nicht gehört oder auch nicht erwünscht ist. Und wer als Kind gelernt hat, dass Widerspruch bestraft wird oder auch Widerworte, der schweigt später vielleicht nicht aus innerer Ruhe, sondern aus einem tief sitzenden Schutzmechanismus. Auch in Beziehungen, am Arbeitsplatz oder in gesellschaftlichen Kontexten kann Schweigen zu einem Ausdruck von Ohnmacht werden. Ein Rückzug, der mehr mit Selbstschutz als mit innerer Klarheit zu tun hat. Und das freiwillig gewählte Schweigen hingegen, das entspringt einer bewussten Entscheidung. Es ist ein Akt der Selbstbestimmung. Es ist kein Rückzug aus Angst. Ja, und woran erkennt man denn den Unterschied bei einem selbst? Da kannst du dir jetzt mal die Fragen stellen. Fühlt sich dein Schweigen eng und beklemmend an oder eher weit und ruhig? Schweigst du, weil du dich nicht traust zu sprechen oder weil du gerade nichts hinzuzufügen hast? Entsteht dein Schweigen aus Angst vor Konsequenzen oder aus einer inneren Zufriedenheit? Und kannst du das Schweigen jederzeit beenden, wenn du möchtest, oder fühlt es sich wie ein Käfig an? Ja, und vielleicht zeigt sich ja gerade darin der entscheidende Punkt, nicht das Schweigen selbst ist heilsam oder schädlich, sondern die Freiheit, die dahinter steht. Also ein Schweigen, das du jederzeit brechen kannst, es aber nicht tust, trägt eine ganz andere Energie als ein Schweigen, aus dem du dich nicht befreien kannst. Ja, und wenn du merkst, dass dein Schweigen eher aus Angst oder aus alten Mustern entsteht, dann lohnt es sich, behutsam hinzuschauen. Was würde denn passieren, wenn du deine Stimme erheben würdest? Was hindert dich wirklich daran? Der spirituelle Weg lädt dich ein, also hier auch wieder ein, dein Schweigen immer wieder neu zu prüfen und es zu einem Ausdruck innerer Freiheit werden zu lassen, statt eines Gefängnisses. Und da kann ich euch sagen, ich bin jemand, der schon so erzogen wurde, dass Widerspruch bestraft wurde. Und ich habe lange Zeit große Probleme mit Reden an sich gehabt, mit dem Reden. Auch in größeren Gruppen war ich da immer sehr zurückhaltend, weil ich immer Sorge hatte, dass irgendeiner mir ins Wort fährt und mir sagt, das, was du da erzählst, ist der größte Schwachsinn der Welt. Und jeder, der dieses Problem hat, und das werden bestimmt nicht wenige sein, oder jedem kann ich hier empfehlen, dass man sich tatsächlich einmal trauen muss, das zu brechen. Und das wird ein Gehampel sein. Da wirst du mit der Atmung durcheinander kommen. Du wirst merken, das wird sehr, sehr schwer. Aber, das ist jetzt ganz wichtig, dann hat man natürlich Angst vor dem zweiten Mal, wo man das macht. Ich empfehle das, dass man sich sagt, man macht das 5-mal ganz bewusst an verschiedenen Orten. Wenn man es 5-mal geschafft hat, dann ist man viele Probleme los und man kann sich von diesem Käfig sehr gut befreien. So, aber mein lieber Alex, jetzt frage ich dich mal, was können wir denn von Mönchen und ihren Schweigegelübden eigentlich lernen?
Ja, wenn wir an das Schweigen in seiner reinsten Form mal denken, dann kommen uns oft Bilder von Mönchen in den Sinn, und zwar in stillen Klostergängen, bei der Arbeit im Garten, beim gemeinsamen Essen, ohne ein einziges Wort. Was steckt hinter dieser jahrhundertealten Praxis und was können wir für unseren Alltag daraus mitnehmen? Schweigegelübde, wie sie etwa in manchen christlichen Klosterorden oder auch im Zen-Buddhismus praktiziert werden, sind keine Strafe und kein Selbstzweck. Sie sind ein Trainingsfeld für die Aufmerksamkeit. Wer über Tage oder Wochen schweigt, verliert die Möglichkeit, sich durch Worte abzulenken oder zu erklären. Und oft wird man dann auf das zurückgeworfen, was eben tatsächlich ist. Also der gegenwärtige Moment, der eigene Atem, die eigenen Gedanken, die plötzlich viel lauter werden. Diese Form des Schweigens ist selten leicht und viele Menschen, die zum ersten Mal an einem Schweigeretreat teilnehmen, berichten von innerer Unruhe, sogar von Widerstand in den ersten Tagen. Doch genau dieser Widerstand zeigt, wie viel Ablenkung wir im Alltag über Sprache erzeugen. Was wir von der klösterlichen Praxis lernen können: Schweigen braucht einen Rahmen, klare Zeiten und Räume erleichtern den Einstieg. Gemeinschaftliches Schweigen kann verbindender wirken als viele Worte. Regelmäßigkeit ist wichtiger als Dauer. Lieber öfter kurz schweigen als einmal sehr lang. Und das ist auch der Tipp, den man da jedem nur mitgeben kann: Nehmt euch nicht gleich zu viel vor. Wenn du dich mit dem Schweigen auseinandersetzt und sagst, ich möchte das integrieren, dann beginne wirklich mit kleinen Trainingseinheiten. Das ist wie beim Sport, dass man nicht gleich einen Marathon laufen sollte, sondern eben wirklich sich langsam steigern. Wichtiger ist wirklich die Regelmäßigkeit, dass man das wie Zähneputzen dann einfach meinetwegen 2-mal am Tag 5 Minuten macht, erstmal. Und dann steigert auf 10 Minuten, ne? Also Schweigen ist auch kein Rückzug von der Welt, das wird oft falsch verstanden, sondern es ist eine andere Form, der Welt zu begegnen. Man kann also schweigend eben auch auf die Welt zugehen, ja, und hat dann einfach eine andere Art und Weise gefunden, in der Welt zu sein. Und genau darin zeigt sich eben auch eine tiefere Lehre der Mönche. Schweigen ist keine Lehre mit Doppel-E, die es auszuhalten gilt, sondern ein Werkzeug, mit dem sich die eigene Wahrnehmung schärfen lässt. Wer regelmäßig schweigt, entwickelt oft eine erstaunliche Klarheit für das, was im Außen wie im Innen wirklich wichtig ist. Du musst kein Kloster betreten, um von dieser Praxis zu profitieren. Schon ein bewusst schweigender Spaziergang, eine stille Mahlzeit oder ein Abend ohne Gespräche kann dir einen kleinen Vorgeschmack darauf geben, was Mönche über Jahrzehnte kultivieren. Die Fähigkeit, ganz da zu sein, ohne ein einziges Wort zu benötigen. Ja, wie kann Schweigen in einer Partnerschaft jetzt heilsam wirken? Und wann wird es zur Waffe? In Partnerschaften ist Schweigen ein zweischneidiges Schwert. Es kann verbinden oder es kann verletzen. Der Unterschied liegt selten im Schweigen selbst, sondern in der Absicht, die dahinter steckt. Und das haben wir vorher schon mit diesem etwas älteren Ehepaar ganz gut beschrieben. Natürlich kann das auch bei jungen Menschen sein, dass sie einfach schweigen, aber es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Stimmung das geschieht. Wenn das in einer positiven, fröhlichen Stimmung ist, dann ist es durchaus auch schön, wenn es mal etwas ruhiger ist. Man muss ja nicht die ganze Zeit miteinander quatschen. Also, heilsames Schweigen entsteht dort, wo zwei Menschen einander ohne Worte verstehen. Das ist ja auch bei wirklich Liebenden oft der Fall. Die sagen, wir haben uns einfach wortlos verstanden. Ja, das ist in dem Moment ein Kompliment und nicht irgendwie eine Kritik oder ein Tadel. Wenn ein gemeinsamer Moment der Stille mehr Nähe schafft als jedes Gespräch. Es kann auch bedeuten, dass man einer aufgeladenen Situation bewusst Raum gibt, bevor man reagiert, um nicht aus Wut oder Verletzung zu sprechen. Schädliches Schweigen dagegen, oft als Silent Treatment bezeichnet, wird bewusst eingesetzt, um den anderen zu bestrafen, zu kontrollieren oder emotional auf Abstand zu halten. Ich weiß das, und da kann ich eine kleine Anekdote aus meiner ganz persönlichen Ahnengeschichte erzählen, dass meine Oma das zum Beispiel gemacht hat, dass wenn sie mit ihrem Mann, also meinem Opa, wenn sie sauer war, dann hat sie einfach nicht mit ihm gesprochen. Ja, und das ist natürlich nicht gut. Das hat sie mir dann auch mal gesagt. Gegen Ende ihres Lebens hat sie gesagt, das war ein Fehler, dass ich das so gemacht habe immer. Ja. Also es entzieht dem Partner die Möglichkeit, sich zu erklären oder Nähe herzustellen und hinterlässt oft ein Gefühl von Ohnmacht und Unsicherheit. Und woran du den Unterschied erkennen kannst, heilsames Schweigen fühlt sich offen an. Der Kontakt bleibt bestehen, auch ohne Worte. Bestrafendes Schweigen fühlt sich wie eine Mauer an. Der Kontakt wird bewusst verweigert. Und heilsames Schweigen hat natürlich ein Ende, das beide gemeinsam gestalten können. Bestrafendes Schweigen wird oft als Druckmittel eingesetzt, bis der andere nachgibt. Vielleicht zeigt sich gerade darin die entscheidende Frage. Dient das Schweigen der Verbindung oder der Distanz? Ein Paar, das lernt, bewusst zu schweigen, statt impulsiv zu reagieren, kann dadurch tiefer zueinander finden. Ein Paar, das Schweigen als Waffe einsetzt, entfernt sich mit jeder stillen Auseinandersetzung ein Stück weit voneinander. Wenn du jetzt merkst, dass in deiner Partnerschaft Schweigen eher zur Bestrafung als zur Verbindung wird, kann es helfen, offen darüber zu sprechen. So paradox das klingt, ein einfacher Satz wie »Ich brauche gerade einen Moment für mich, aber ich bin nicht weg« kann den Unterschied machen zwischen einer heilsamen Pause und einer verletzenden Mauer. Und wenn du eben nicht verletzend sein möchtest, dann ist es immer gut, dem anderen das zu erklären. Zu sagen, ich brauche jetzt gerade mal ein bisschen Zeit für mich oder ich muss jetzt gerade mal ein bisschen Ruhe haben oder wie auch immer. Man kann vielleicht sogar auch noch sagen, es hat nichts mit dir zu tun oder es liegt nicht an dir, aber ich brauche gerade einen Moment Ruhe, dann ist der andere auch safe, weiß, okay, da ist jetzt einfach alles okay zwischen uns. Ja, nun kommen wir zum Wegweiser-Praxistipp. Ich habe vorhin schon gesagt, wir machen hier eine 5-minütige Schweigepause, aber die machen wir natürlich nicht wirklich jetzt in diesem Podcast, aber dennoch sprechen wir darüber, dass du das für dich im Alltag integrieren kannst und 5 Minuten hat jeder, das behaupte ich einfach, Weil da kann man noch so im Stress sein oder im Alltag haben, man findet 5 Minuten und kann diese nutzen, um zu schweigen. Und da musst du jetzt kein Kloster besuchen, du musst auch kein mehrtägiges Retreat buchen, um die Kraft des Schweigens zu erfahren. Denn mit der 5 Minuten Schweigepause kannst du schon heute und jetzt sofort beginnen, dir regelmäßig einen kleinen Raum der Stille zu schaffen und das mitten im Alltag. Wie funktioniert's? Schritt 1, wähle deinen Moment. Also suche dir eine feste Tageszeit aus, zu der die Schweigepause stattfinden soll. Zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen oder abends vor dem Schlafengehen. Wichtig ist weniger der genaue Zeitpunkt als die Regelmäßigkeit. Und dann schaffe einen ungestörten Rahmen. Lege dein Handy in einen anderen Raum oder schalte es stumm. Setze dich an einen ruhigen Ort, den du für diese 5 Minuten nicht verlässt und informiere gegebenenfalls Menschen in deiner Umgebung, dass du für kurze Zeit nicht ansprechbar bist. Stelle einen Timer, denn 5 Minuten reichen völlig aus. Ein Timer nimmt dir die Sorge, ständig auf die Uhr schauen zu müssen und lässt dich in die Stille kommen. Der 4. Schritt wäre, beobachte ohne zu bewerten, das ist heutzutage auch gar nicht mehr so leicht für uns. Schließe die Augen oder richte deinen Blick sanft auf einen Punkt. Nimm wahr, was da ist. Geräusche, Körperempfindungen, Gedanken, ohne sie festzuhalten oder zu kommentieren. Und du musst nichts richtig machen. Es geht nicht darum, den Kopf leer zu bekommen, sondern es geht einfach nur darum, dem, was ist, einfach Raum zu geben. Wenn der Timer klingelt, öffne langsam die Augen, atme noch einmal tief durch und nimm dir einen Moment, bevor du in deinen Alltag zurückkehrst. Verlängere die Pause schrittweise auf 10 oder 15 Minuten. Wenn du möchtest, wenn du fortgeschritten bist. Verbinde die Schweigepause mit einer bewussten Tätigkeit wie einem stillen Spaziergang. Führe ein kurzes Stille-Tagebuch, in dem du notierst, was dir während der Pause aufgefallen ist. Vielleicht wirst du feststellen, dass 5 Minuten Schweigen anfangs lang erscheinen und mit der Zeit viel zu kurz. Das ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass du beginnst, dich in der Stille wohlzufühlen. Was passiert in unserem Körper eigentlich und was passiert in unserem Geist, wenn wir für längere Zeit schweigen? Naja, wenn du jetzt schon mal für mehrere Stunden oder auch ein paar Tage vielleicht sogar geschwiegen hast, dann kannst du vielleicht das Gefühl nachvollziehen, dass es zunächst lauter wird in dir, bevor es dann leiser wird. Was genau passiert dabei in Körper und Geist? Naja, in den ersten Stunden längeren Schweigens macht sich bei vielen Menschen zunächst Unruhe breit. Das Gehirn ist es gewohnt, ständig durch Sprache, also ob gesprochen, gedacht oder gehört, stimuliert zu werden. Fällt diese Stimulation weg, entsteht oft ein Gefühl der Leere, das sich unangenehm anfühlen kann. Manche berichten von einem regelrechten Gedankenkarussell, das in der Stille zunächst lauter statt leiser wird. Doch bleibt man in dieser Phase, verändert sich meist auch schon etwas. Das Nervensystem beginnt sich zu regulieren. Der Cortisolspiegel, also unser Stresshormon, sinkt. Der Parasympathikus, das ist unser Ruhenerv im Gehirn, übernimmt zunehmend die Führung. Die Sinne schärfen sich. Du nimmst Geräusche, Gerüche und Farben oft intensiver wahr, wenn du nicht ständig mit Sprache beschäftigt bist. Typische Veränderungen, die während längerer Schweigephasen beobachtet werden: ein Absinken der Herzfrequenz und ein ruhigerer Atem. Eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit für Sinneseindrücke und ein intensiveres Erleben von Emotionen, die im Alltag oft überdeckt werden. Ein Gefühl von innerer Weite, das viele als befreiend beschreiben. Interessant ist, dass wir auch im äußeren Schweigen selten wirklich still sind. Unser innerer Monolog läuft meist munter weiter. Erst mit der Zeit, wenn sich auch dieser innere Redefluss beruhigt, entsteht das, was viele als die wahre Stille beschreiben, ein Zustand, in dem nicht mehr ständig kommentiert und bewertet wird, sondern einfach nur wahrgenommen. Vielleicht zeigt sich gerade darin, warum längeres Schweigen von vielen als so kraftvoll erlebt wird. Es ist nicht die Abwesenheit von Reizen, sondern die Rückkehr zu einem Zustand, in dem Körper und Geist endlich zur Ruhe kommen dürfen. Ein Zustand, den unser hektischer Alltag selten zulässt. Tja, und da kommen wir zu dir, mein lieber Manuel. Welche Rolle spielt denn das Schweigen in den verschiedenen spirituellen und auch religiösen Traditionen?
Das ist eine sehr schöne Frage, denn Schweigen ist ja keine Erfindung der modernen Achtsamkeitsbewegung. Es zieht sich praktisch wie so ein roter Faden durch nahezu alle spirituellen und religiösen Traditionen der Menschheitsgeschichte durch. Und Schweigen ist eigentlich eine universelle Sprache ohne Worte. Kann man mal schauen, in welchen Religionen und welchen Traditionen das so ist. Im Buddhismus, da spielt Schweigen eine zentrale Rolle, vor allem bei den Vipassana-Retreats, bei denen Teilnehmende oft 10 Tage oder länger vollständig auf Sprache verzichten, um die eigene Wahrnehmung zu schärfen und zur inneren Ruhe zu finden. Auch im Zen, das wissen wir jetzt von Alexander, wird das Schweigen während der Sitzmeditation, dem Sasan, als direkter Weg der Erkenntnis verstanden. Im Christentum findet sich Schweigen vor allem in der kontemplativen Tradition wieder, etwa bei den Trappisten, deren Klosterregel bewusstes Schweigen als Weg zu Gott vorsieht. Ja, witzig ist da immer, dass die Trappistenklöster in Belgien vor allem besonders dafür bekannt sind, gutes Bier herzustellen, aber vielleicht löst das Schweigen ja das einfach dann aus. Und die Quäker, die praktizieren bis heute stille Versammlungen, bei denen die Gemeinschaft gemeinsam schweigt, bis jemand sich innerhalb berufen fühlt, zu sprechen. Ja, und weitere Beispiele aus unterschiedlichen Traditionen sind der Sufismus. Da wird das Schweigen als Weg zur inneren Reinigung und zur Vorbereitung auf das Gedenken Gottes genutzt. Und in vielen indigenen Traditionen, da gilt Schweigen als Ausdruck von Respekt gegenüber der Natur, den Ahnen oder auch dem Göttlichen. Und im Hinduismus, da praktizieren manche spirituelle Lehrer und Sucher ein bewusstes Schweigegelübde über Tage, Wochen oder sogar über Jahre. Ja, und was diese Traditionen gemeinsam haben, ist, ja, so unterschiedlich auch die Wege sind, sie alle verbindet die Überzeugung, dass es etwas gibt, das sich nicht in Worte fassen lässt. Das Göttliche, das Absolute, ja, das wahre Selbst. Und all diese Konzepte, die scheinen sich der Sprache zu entziehen und sich eher im Schweigen zu offenbaren. Ja, und darin zeigt sich vielleicht auch, warum Schweigen über Kulturen und über Jahrtausende hinweg als spiritueller Weg gewählt wurde. Es ist also die eine Sprache, die keine Übersetzung braucht, die uns alle, unabhängig von Herkunft und Glauben, mit demselben Geheimnis verbindet. Ja, wie unterscheidet sich das beredte Schweigen vom ängstlichen Schweigen? Wir hatten da schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Aber es gibt halt Momente, in denen ein Schweigen mehr sagt als 1000 Worte. Und es gibt Momente, in denen ein Schweigen vor allem eines verrät: Angst. Ja, und wie lassen sich diese beiden so unterschiedlichen Formen des Schweigens voneinander unterscheiden? Wenn die Stille spricht, das beredte Schweigen, manchmal auch das erfüllte Schweigen, das bezeichnet man besonders dann als erfülltes Schweigen, wo Worte einfach schlicht überflüssig wären. Ja, da kann man mal an einen Moment denken, in dem man zum Beispiel mit einem geliebten Menschen einen Sonnenuntergang betrachtet oder das ja, gemeinsame Schweigen am Grab eines geliebten Menschen. In solchen Momenten, da trägt die Stille selbst eine Botschaft, und zwar Verbundenheit, Trauer, aber auch Staunen und Liebe. Das ängstliche Schweigen hingegen entsteht aus einem ganz anderen Impuls, und zwar der Vermeidung. Es ist das Schweigen, das entsteht, wenn wir ein unangenehmes Thema nicht ansprechen wollen, wenn wir Konflikten aus dem Weg gehen oder wenn wir befürchten, mit unseren Worten etwas falsch zu machen. Ja, und wie man diese unterschiedlichen Formen ganz gut unterscheiden kann, einmal das beredte Schweigen, also das erfüllte Schweigen, das fühlt sich weit und verbunden an. Das ängstliche Schweigen fühlt sich eng und angespannt an. Kurzen Augenblick. So, da bin ich wieder. Das beredte Schweigen entsteht aus Fülle, das ängstliche Schweigen aus Mangel, also aus der Angst vor Konsequenzen. Das beredte Schweigen lässt sich jederzeit ohne Unbehagen beenden. Das ängstliche Schweigen fühlt sich oft wie ein Gefängnis an. Und ja, das ist nämlich interessant, und zwar das Nonverbale. Wenn man sich einen Menschen anschaut, da kann man sich die Körperreaktion eines Menschen anschauen. Und das ist dann oft auch ein Hinweis darauf, auch im eigenen Körper. Wenn man also sich meistens offen und ruhig innerlich fühlt, man entspannte Schultern hat, einen freien Atem, dann ist das halt ein erfülltes Schweigen. Und wenn man ängstlich ist und deswegen schweigt, dann zeigt sich das halt in dem genauen Gegenteil. In Verspannung, flacher Atmung, einem Kloß im Hals oder einem unruhigen Gefühl in der Magengegend. Und was ich dann immer wieder interessant finde, es gibt tatsächlich einen Übungsweg. Und zwar, wenn man lernt, seinen Körper zu befragen, bevor man sich entscheidet, zu schweigen oder zu sprechen. Also, dass man seinen Körper fragt, muss ich jetzt hier reden oder soll ich lieber schweigen? Und ist das Schweigen dann, weil ich das aus einer Angst heraus mache oder weil ich es wirklich bewusst wähle? So, und da gibt es immer wieder so eine Art Tipp von mir noch auf den Weg. Wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der viel lieber schweigt als redet in einer Gesellschaft von Menschen. Aber dann hat man halt das Problem, und ich weiß, was das größte Problem ist, wenn man aus dem Publikum heraus eine Frage stellt, dann hat man meistens nicht die Gelegenheit, nochmal etwas hinzuzufügen, um sich zu retten. Also gutes Beispiel ist, man sitzt mit zwei Leuten zusammen am Tisch. Viel einfachere Situation. Man erzählt etwas, man merkt, man ist in ein Fettnäpfchen getreten. Dann hat man immer noch so ein bisschen Thomas Gottschalk-mäßig die wunderbare Situation, dass man sich dann retten kann und sagen kann, ja, ich wollte das nur fragen, weil, und dann kann man es irgendwie positiv in eine gute Richtung bringen. Allerdings, wenn man im Publikum steht oder sitzt und man nur eine Frage stellen darf, dann ist es unhöflich, den anderen wiederum zu unterbrechen, der einem eine Antwort gibt. Und wenn man dann merkt, dass das, was man gesagt hat, einfach, ja, in Anführungsstrichen nicht passend war, dann hat man da keine Möglichkeit, sich zu retten. Und ich weiß, was passiert. Die Leute drehen sich zu einem um. Die gucken erstmal, wer spricht da? Das macht ja sowieso schon nervös. Und wenn man dann aus Nervosität irgendetwas ja, sagt, was einem dann am Ende mal sagt, Mensch, hätte ich doch was ganz anderes fragen oder sagen sollen, das klang ja total bescheuert, dann muss man einfach eins wissen. A, man nimmt sich selber natürlich immer bescheuerter wahr als andere Menschen, und B, das geht allen so. Das geht jedem so. Selbst dem geübtesten Redner geht es so, wenn man aus einem stillen Publikum heraus vielleicht sogar auch noch der Erste ist, der eine Frage stellt. Weil man kennt das. Man fragt, auf der Bühne wird gefragt, gibt es jetzt so Wortmeldungen, gibt es Fragen im Publikum, dann passiert erstmal lange Zeit nichts, dann traut sich einer, dann gibt es diese Welle an Menschen, die sich dann traut, dann auch ihre Frage zu stellen. Aber das ist mal wirklich stark, wenn man sich vornimmt, als der Erste das Schweigen im Publikum zu brechen. Das ist genauso wie eine ganze Masse schaut zu, wo jemand auf der Straße verprügelt wird. Da traut sich dann auch niemand, bis sich einer traut und dann vielleicht mehrere Menschen zur Hilfe eilen. Und das sind die Situationen in unserem Leben, die natürlich damit zu tun haben, mit unserer Sozialisierung und auch mit dem Säbelzahntiger, der uns aufessen könnte, zumindest in der Vergangenheit, wenn wir irgendetwas falsch machen. Und das ist die Urangst dahinter. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass die Urangst dahinter etwas ist, was heutzutage, zumindest in unserer demokratischen Welt, das muss man dazu sagen, es gibt natürlich viele, die wahrscheinlich kommentieren würden, naja, Demokratie ist zweifelhaft bei uns. Okay, aber lassen wir das mal so stehen. In unserer demokratischen Welt, in der wir nicht fürs Reden aufgehängt werden, oder wo man nicht uns ins Arbeitslager schickt oder ins Gefängnis. Da sollten wir doch wirklich froh sein, dass wir die Sprache haben, auch um von vermeintlich dumme Fragen zu stellen. Es wird niemand kommen, der uns danach ächtet oder irgendetwas uns antut. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, denn auch wenn man eine bescheuerte Frage stellt, ja, ich sage das offen, auch wenn man immer sagt, es gibt keine dummen Fragen. Ja, es gibt auch dumme Fragen. Gibt es auch. So, und anscheinend oder angeblich oder vermutlich hast du und habe ich auch schon, wir haben tausende Fragen gestellt, wo wir am Ende dachten, oh Gott, bescheuert von uns, das zu fragen. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass die Menschen da vielleicht nur 20 Sekunden hinhören, bis dann der Nächste eine Frage stellt und dann dich schon längst wieder vergessen haben, dann ist es eigentlich vollkommen egal und auch irrelevant, welche Frage man gestellt hat. Man macht sich da wahrscheinlich wochenlang drüber Gedanken, während die gesamte Welt drumherum das überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Und da ist es wichtig, gerade nach so einem Moment des inneren Scheiterns, wo man sich als gescheitert fühlt, weiterzumachen, wirklich sich weiter zu trauen. Denn das geht nur durch Übung. Übung ist der einzige Weg, in ein kontrolliertes und gutes Sprechen zu kommen. Man kann bei Rhetoriktrainern das alles als Trockenübung lernen, aber man muss danach üben. Das habe ich selber so gelernt. Also es hilft mir nichts, all die ganzen, die Bewaffnung bei sich zu tragen. Das hilft einem nichts, wenn man in eine echte Stresssituation kommt. Da muss man lernen, in der Lage zu sprechen, ohne dass der Stress einem das Wort abschneidet oder man in ein Blackout kommt. Das ist bei den ersten paar Malen ganz sicherlich der Fall. Man ist im Fight-or-Flight-Modus und man ist nicht in der Lage, das zu kommunizieren, was man wirklich, wirklich kommunizieren möchte. Die Hälfte bleibt im Gehirn stecken, kann man nicht erreichen, weil man einfach nervös ist. Und wie gesagt, ist jedem von uns passiert und das ist der Übungsweg. Es gibt nur, ja, vielleicht gibt es das auch gar nicht, aber es gibt ganz wenige Naturtalente, die wirklich in der Lage sind, gut zu sprechen. Das sind vielleicht eine Person in einer Million. Also alle, die heutzutage gut sprechen können, sind diesen gleichen schmerzhaften Weg gelaufen. Entweder über Nervosität oder über Angst durch eine Pause im Reden dann auf einmal als blöd oder als bescheuert wahrgenommen zu werden. Nein, es ist genau das Gegenteil. Das haben wir heute jetzt hier hoffentlich mal eindrücklich gezeigt. Schweigen ist ein wunderbarer Weg. Er erfordert viel Mut, aber diesen Mut, den haben wir jetzt heute hoffentlich alle mal zumindest als Impuls und Idee gelernt. So, das waren meine abschließenden Worte dazu. Mehr wollte ich gar nicht mehr erzählen, aber ihr seht, ich finde das Thema so dermaßen toll und ich glaube, das Thema Schweigen, das hat eine gewisse Magie, die es mit sich bringt. So, wer jetzt aber eine Viertelstunde geschwiegen hat, wenn ich jetzt wieder zum Reden bitte hier ist, mein lieber Alex, das war ein wundervoller Podcast und wir freuen uns, euch wieder zu hören in einer Woche.
Ja, ich freue mich auch drauf. Bis dann.
Bis tschüss. Dann. Tschüss aus Stuttgart und Berlin. Ciao. Grüße.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.